Als Unternehmer gibst du täglich dein Bestes und nimmst Risiken in Kauf. Möchtest du finanziell unabhängig werden und von anderen lernen? Der Erfolgreich-Podcast von Wirtschaftsberater und Finanzexperte Sven Lorenz bietet dir interessante Sichtweisen und Lösungsansätze mit erfolgreichen Unternehmern als Gäste. Hol dir Impulse für dein Business und profitiere von deren Erfahrungen. Viel Vergnügen mit der aktuellen Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge hier im Erfolgreich Podcast. Mein Name ist Sven Lorenz und wie du das natürlich von mir gewohnt bist, bekommst du auch heute wieder einen sehr, sehr spannenden Interviewgast von mir. Und das Besondere an meinem Gast heute ist, dass wir einmal in das Thema familiengeführte Unternehmen eintauchen. Die letzten Podcast-Interviews waren ja überwiegend gespickt mit Startup-Unternehmen oder gegründeten Unternehmen, die relativ jung sind. Und jetzt gehen wir mal genau in die andere Richtung, nämlich in ein Unternehmen, was es schon seit über 50 Jahren gibt und was heute von meinem Gast in der dritten Generation geführt wird. Und was das so alles bedeutet, was das für eine Company ist, was das für Herausforderungen mit sich bringt, darüber werden wir jetzt einmal für dich im Podcast sprechen. Aber vorher natürlich erstmal ein herzliches Willkommen an meinen Gast, liebe Friederike Heckmann.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, liebe Friederike, es war ja zwischen uns schon ein super spannendes Vorgespräch. Und ich habe damals so unglaublich viel mitgenommen und habe so für mich gedacht, ach, wie immer, wenn ich ein Vorgespräch habe, hätte ich doch schon mal jetzt direkt auf Aufnahme drücken können. Da waren so viele coole Sachen dabei, was du mir erzählt hast. Aber schön, dass wir heute die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Jetzt kann es natürlich sein, dass dich nicht so viele von meinen aktuellen Hörern kennen. Und insofern wäre es vielleicht ganz super, wenn du mal ein bisschen was zu dir erzählst. Also, wer seid ihr eigentlich als Unternehmen? Was für ein Geschäftsmodell habt ihr? Was sind ja vielleicht auch so eure aktuellsten, spannendsten Themen? Ja, mal so ein bisschen und vielleicht, wie bist du zum Unternehmertum gekommen? Ja, was ist ja selten heutzutage, dass Kinder das Unternehmen der Eltern übernehmen.
Das stimmt. Ich fange mit der letzten Frage an, von hinten.
Okay.
Tatsächlich, der Betrieb wurde von meinem Großvater 1971 gegründet. Wir haben eine Druckerei, eine nicht ganz klassische Druckerei mehr, wie man sie vielleicht noch von vor 10, 15 Jahren im Sinn hat. Zum Unternehmertum bin ich gekommen. Ich bin hier reingewachsen. Ich habe immer hinter dem Betrieb gewohnt, mein ganzes Leben lang, sage ich mal, bis ich dann mal von zu Hause ausgezogen bin. So gesehen, 3 Tage nach der Geburt wurde ich hier zwischen den Maschinen hin und her geschoben, damit ich hier ordentlich Bromborium machen kann. Und so geht es auch meinem Bruder zum Beispiel, der hier mit mir den Betrieb leitet. Natürlich war es uns immer freigestellt, ob wir in diesen Betrieb kommen möchten. Und da bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar drüber oder meiner Familie gesamt, dass wir das aus freiem Willen machen. Weil wenn man das nicht aus freiem Willen macht, dann kann man das schwierig aushalten, das, was man alles dafür gibt. Man steckt ja seine ganze Leidenschaft, sein ganzes Herzblut steckt hier in unserem Baby, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Zum Betrieb. Unser Betrieb ist Kemner Druck Kam, wie es schon der Name sagt. Sitzen wir direkt am Kamner Kreuz und jeder hat hier mindestens schon einmal im Stau gestanden, würde ich sagen.
Und ja, wir haben keine Brötchen rausgestellt.
Wir haben keine Brötchen rausgestellt diesmal. Aber wir sind immer alle herzlich eingeladen, hier einen leckeren Kaffee zu trinken. Das funktioniert immer und sich auch mal den Betrieb hier anzuschauen. Wir haben hier öfter Gäste, wo man sagt, wir führen euch mal durch den Betrieb, wir zeigen, was wir können, weil genau an der Stelle können wir überzeugen. Wir sind heute nicht mehr im klassischen Offset-Druck tätig, wo man 5000 Pizza-Flyer druckt. Wir wollen auch nicht mit Flyer-Alarm und Co. mithalten, sondern wir sind in kleinen Nischen unterwegs, sind breit aufgestellt. Wir sind im Bogendruck tätig, wir kümmern uns um Mailings für Kunden, also wirklich Print-Mailings, weil der Trend geht dann auch wieder zurück. Wir kümmern uns darum, dass Geschäftsdrucksachen, eine Präsentationsmappe, Visitenkarten, alles, was es so, sage ich mal, im Bogenbereich, was ihr aus Papier anfassen könnt, gibt. Das ist eines unserer Steckenpferde. Wir sind momentan sehr, sehr viel im Verpackungsbereich unterwegs, entwickeln da selbst Produkte, die wir an den Mann bringen, als Kundengeschenke beziehungsweise Präsente vielleicht auch für Mitarbeiter, weil das Thema Wertschätzung natürlich ein immer wichtiger werdenderes ist in unserer Gesellschaft und die Mitarbeiter, die man hat, natürlich auch irgendwie hegen und pflegen muss. Und daneben sind wir im Etikettendruck tätig, machen viele Etiketten für Chemie, Lebensmittel, Weinetiketten, alles Mögliche. Also Etiketten sind wirklich sehr, sehr breit gestreut, sind dann aber auch noch in der Werbetechnik zum Beispiel tätig, arbeiten da mit Fahrzeugbeschriftungen, Raumausstattungen, allem Möglichen, haben eine Buchbinderei selber im Haus, mit der wir alles konfektionieren und einen Mailingbereich nochmal für Versorgerbetriebe, die dort ihre Tagespost zum Beispiel mit uns abarbeiten. Diese breit aufgefächerte Sache kommt tatsächlich schon durch unseren Großvater. Der hat damals den schönen Spruch ersonnen, außer Geld drucken wir alles. Der ist jetzt schon über 50 Jahre alt. Und dem sind wir auch treu geblieben und wollen wir auch weiterhin treu bleiben, weil wir uns immer weiterentwickeln. Also ihr müsst euch vorstellen, so wie es jetzt ist, ist es jetzt seit 2020. Wir sind komplett im Digitaldruck nur noch tätig. Das heißt, dass man diese ganzen klassischen Drucksysteme haben wir verlassen 2020, als mein Bruder Martin und ich den Betrieb übernommen haben. Ja, und haben uns dann einfach nochmal komplett neu leiten lassen und haben gesagt, die Stückzahlen werden kleiner, die Auflagen hochwertiger, wir gehen mehr in den Beratungsservice rein. Da müssen wir einfach andere Technik im Haus haben.
Okay, jetzt hast du mir ja wahnsinnig viele Impulse gegeben, wo ich jetzt hier mal ein Stück weit mit dir rein muss, Friederike. Ja. Also das Erste, ich kann mich an unser Vorgespräch erinnern, dass du mir gesagt hast, du bist dann sozusagen mit deinen ganzen Spielsachen im Büro sozusagen von links nach rechts, hast sozusagen die Luft des Unternehmens schon während deiner kindlichen Frühphase eingesaugt. Mhm. Und das prägt wahrscheinlich auch, natürlich, wenn auch so eine ganze Familie da in so einem Unternehmen tätig ist. Was mir dabei natürlich gleich mal in den Kopf kam, du sagtest, du hast 2020 gemeinsam mit deinem Bruder das Unternehmen übernommen. Mhm. Und jetzt natürlich erstmal die Frage, gab es denn für dich so eine Art oder für euch gemeinsam so eine Art Vorbereitungsphase im Sinne von, ja, also das eine ja. im Unternehmen mitarbeiten und das andere ist auch wirklich schon vorbereitet zu werden auf die perspektivische Übernahme, wo dann auch klar wird, was für ein Verantwortungsbereich hängt denn eigentlich dann dran an so einer Geschäftsführung?
Also im Betrieb tätig sind wir beide tatsächlich schon sehr lange. Mein Bruder inzwischen schon 17 Jahre, wenn sogar nicht fast 18 Jahre, sodass wir da eine lange Zeit hatten. Ich arbeite jetzt Vollzeit, tatsächlich 10 Jahre hier dieses Jahr. Habe aber, muss ich auch sagen, seitdem ich 14 bin hier, ich habe hier angefangen mit die Hallen zu reinigen und zu wischen am Wochenende. Und habe dann ein Jahr Praktikum gemacht und bin dann in meine Ausbildung gegangen und so weiter. Mein Bruder ist komplett, also hat Dreher gelernt, metallischer Dreher, hat eine komplett andere Vorrichtung gehabt, sodass wir uns schon hier erstmal reinarbeiten mussten in der Zeit. Eine Vorbereitungszeit, ja, zum einen ja, zum anderen auch wiederum nein. Also ich glaube, wirklich das Bewusstsein, was dort an Verantwortung hängt, war erst in dem Moment, noch nicht mal, wo wir das unterschrieben haben, weil da war meine Mutter noch sehr, sehr viel mit im Unternehmen. Und wie das so ist, wenn man 45 Jahre in einem Unternehmen ist, man gibt ja nicht sofort ab. Ne?
Absolut.
Sondern erst als meine Mutter dann hier wirklich ja nicht mehr war, fängt man auf einmal so an zu denken, so okay, das ist jetzt deins und das ist auch... Also es ist auch ein schönes Gefühl, aber vorher hatte man immer so das Gefühl, so hey, das wird schon alles gut werden. Und dann in dem Moment war es erstmal so ein kleiner Schockmoment, sag ich mal. Ne?
Kleiner. Und wenn du da jetzt zurückguckst, diese letzten 3 Jahre, das interessiert mich aber jetzt einfach mal so aus der individuellen Wahrnehmung, ne? So diese ersten Erfahrungsjahre als Geschäftsführerin des Unternehmens. Hättest du dir, ich sag mal, etwas gewünscht, was dich auf die Rolle als Geschäftsführerin vorbereitet? Jetzt, keine Ahnung, ob das jetzt das Relationship Management zu den Top Key Accounts ist, ob das, ich sag's mal, unternehmerische Entscheidungsthemen sind, die ja praktisch nur auf dieser Ebene im Unternehmen auch tatsächlich dann in diesem Verantwortungsbereich angesiedelt sind, sodass du ich sag mal, eine klare Vorstellung davon entwickeln konntest, was kommt da auf dich zu, oder war es für dich viel besser, naja, von heute auf morgen dann tatsächlich in der Position zu sein und dann eben auch zu sagen, so, und ich lerne jetzt, während ich die Arbeit tue?
Also für mich, ich glaube, für meinen Bruder und mich war es so, dass der Sprung ins kalte Wasser wehtat, definitiv, und die letzten 3 Jahre auch nicht immer einfach waren. Ich glaube, vorbereiten kann man auf so eine Rolle nicht richtig. Das ist so, als wenn man einen Führerschein macht und dann fährt man das erste Mal alleine. Das ist auch was komplett anderes. Mhm. Aber ich glaube, ich hätte mir in vielerlei Punkten, das ging leider nicht aufgrund von der Erkrankung meiner Mutter, einfach manchmal einen Sparring-Partner gewünscht, der gesagt hätte, hey, guck mal, kannst du so und so machen? Oder ich hätte die und die Idee, der einfach schon einen gewissen höheren Erfahrungsschatz dahinter hat.
Okay.
Auf den man nochmal zurück, wo man vielleicht so ein bisschen parallel arbeiten könnte. Ne? Wo man sagen kann, hey, mit dem spreche ich nochmal darüber, der hat Erfahrung in der Branche, der weiß, wie es ist. Mhm. Genau.
Naja, es ist ja, also es hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Da? Wenn du ins kalte Wasser springst, dann hast du vielleicht eine gewisse Übergangsphase, in der du dich mit dieser Position oder dieser neuen Situation arrangierst. Du hast den großen Vorteil, ihr habt schon viele Jahre im Unternehmen gearbeitet, ihr kennt ja praktisch jeden Mitarbeiter beim Vornamen, wahrscheinlich kennt ihr sogar deren Kinder oder Enkel. Ja.
Manche Mitarbeiter, muss man dazu sagen, kennen mich, seitdem ich geboren bin.
Ja. Na, direkt nächste Frage. Hat das bei manchen vielleicht auch irgendwie ein Problem hervorgeholt oder hat das zu Problemen geführt, dass du als junge 28-jährige Frau jetzt Menschen eine Aufgabe gibst oder ich sag mal auch was zu sagen hast, die doppelt so alt sind wie du?
Teils, teils. Also ich glaube, es war jetzt nicht, dass es offensichtlich war, also dass sie jetzt offensichtlich dagegen gearbeitet haben, aber natürlich merkt man so gewisse Tendenzen, gewisse Unsicherheiten da natürlich schon. Dadurch, dass wir hier, sage ich mal, so ein 30-köpfiger Betrieb sind und wir hier wirklich jeden kennen und die auch genau wissen, dass ich hier jede Maschine, jeden Computer und alles bedienen kann, sowohl mein Bruder als auch ich, haben die ein Stück weit haben wir das Vertrauen natürlich auch über die Jahre aufgebaut, indem wir da immer weiter reingewachsen sind, indem man dann die Maschine kaputt sagt, hey, was ist da los, kann ich dir helfen und so weiter. Deswegen ist das, glaube ich, etwas, was so mit der Zeit fließend immer weitergegangen ist und wo wir jetzt nicht, wo die nicht auf einmal da standen an Tag X, zumindest nicht offensichtlich für uns da standen und komplett verunsichert waren.
Okay. Jetzt bist du ja mit deinem Bruder zusammen im Lead für das Unternehmen. Mhm. Ich stelle mir das natürlich auch so ein bisschen herausfordernd vor. Also wenn ich so in mein Privatleben gucke, ich habe eine Schwester, wir beide sind von unseren Persönlichkeitsprofilen her sehr unterschiedlich. Wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Schwester und ich, wir würden gemeinsam ein Unternehmen führen, und wir sind beides doch auch sehr, sehr, sehr charakterlich stark ausgeprägt. Das würde wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch Probleme geben, wenn es um das Thema Verantwortungsbereiche geht, Entscheidungsgeschwindigkeiten geht, etc. Also einfach nur, wenn es um unterschiedliche Persönlichkeitstypen geht. Ne? Und merkst du eigentlich etwas von solchen Tendenzen? Ist das für euch eine Herausforderung, auch in der internen Abstimmung? Weil das eine ist ja, ihr seid Geschwister, ja. Und wenn ihr euch auf einem Familientreffen begegnet, wollt ihr ja wahrscheinlich nicht nur über das Business reden, da wollt ihr auch mal nur Familie sein. Ist das einfach zu handhaben oder ist das auch eine Herausforderung, mit der ihr beiden umzugehen, zu lernen hattet?
Sowohl als auch. Also mein Bruder und ich sind sehr charakterlich gleich, muss man sagen.
Okay.
Wir haben hier gelernt, für den Betrieb das zu geben, was wir geben wollen, sage ich mal, ne? Und hier auch alles für geben. Ja, wir sind aber charakterlich zum Glück sehr gleich und können auch immer offen sprechen. Dass es mal Twist gibt, dass mal einer sich so fühlt und der andere mal einen schlechten Tag hat, steht außer Frage. Das ist so und natürlich kann man Reibereien nicht immer vermeiden, aber in der Grundtendenz haben wir beide den Wunsch, meine Schwägerin ist ja auch noch mit im Betrieb, aber die ist jetzt, sage ich mal, nicht in der die ist mit in der Führungsriege, aber die hat keine Anteile oder so am Betrieb.
Okay.
Wir verfolgen alle das gleiche Ziel, diesen Laden von diesem Laden vernünftig leben zu können, unsere Mitarbeiter durchzubringen und hier einfach was für uns zu schaffen, was uns wirklich Spaß macht. Und ich glaube, das verbindet uns halt alle. Mhm. Aber natürlich gibt es diese Familienfeiern, das kann ich dir sagen. Und natürlich kann man nicht immer aufhören, über das Business zu reden, gerade wenn halt die Eltern, Tante und Onkel und alle mitgearbeitet haben mal im Betrieb, beziehungsweise noch mitarbeiten, ist das ein Thema, was nicht immer vermeidbar ist.
Ich kann mir das gut vorstellen, ne? Also die Dinge voneinander zu trennen, ist tatsächlich nicht so einfach. Ja, und gut, ihr habt jetzt natürlich noch unglaublich viel Zeit, ja, aber ja, das Thema Übergabe an die nächste Generation könnte auch nochmal ein spannendes Thema werden.
Definitiv, aber da handhaben wir, also jeder von uns ist der Auffassung, dass er, dass unsere Kinder nur machen müssen. Also mein Bruder hat 3 Kinder, ich habe 2 Kinder, nur machen müssen, wenn sie das wirklich wollen. Was heißt machen müssen, aber machen können, wenn sie es wollen. Und ich glaube, also meine Kinder sind 6 und 4. Die Tendenz gerade ist Feuerwehrmann und Polizist. nicht irgendwo hier zu sein. Und wir lassen uns einfach überraschen, was dann passiert. Aber ich bin mir sicher, dass wir da eine Lösung finden werden, die für alle konform geht.
Das heißt, die machen es dir nicht nach. Die krabbeln jetzt nicht mit ihrem Spielzeug bei euch über den Boden.
Doch, das auch. Also okay. Die sind hier regelmäßig. Heute Nachmittag sind die auch wieder hier, wenn die aus Kita und Schule kommen. Die mögen es auch hier, die sind sehr gerne hier. Ich erinnere mich gerne, vor 3, 4 Wochen war mein kleiner Sohn, der 4-Jährige, krank. Ich musste ihn aus der Kita abholen. Dann haben wir ihn hinten in eine Mülltonne gesetzt. Da haben wir so einen kleinen Fernseher, wo wir eigentlich unsere Maschinen überwachen und ihm YouTube-Videos angemacht. Das war ein herrliches Bild. Okay. Die leben hier auch mit im Betrieb und das ist auch sehr schön. Aber es ist nicht so enorm, dadurch, dass mein Zuhause jetzt auch nicht mehr hier hinterm Betrieb ist, nicht so enorm, wie es bei mir damals war.
Alles klar. Also YouTube-Videos in der Mülltonne gucken.
Das funktioniert gut, genau.
Das habe ich so noch nie gehört. Ja, aber klingt auf jeden Fall super spannend.
Ja, es sind halt Papiermülltonnen, muss man dazu sagen. Also da ist nichts, was schwierig ist. Aber ja, aber die lernen auch unternehmerischen Geist mit. Ne? Zum Beispiel diese Woche bin ich ein bisschen erkältet und mein großer Sohn sagt so, Mama, aber du musst zu Hause bleiben, wenn du erkältet bist. Ich so, ja, das ist richtig, aber ich muss auch gucken, dass der Betrieb läuft und dass alle mitarbeiten. Und dann sagt er so, ja, Mama, das musst du auch gucken, dass alles gut funktioniert. Und ich so, ja, genau, siehst du, den Punkt müssen wir ansetzen.
Naja, und irgendwann kommt von dem aktiven Berufswunsch hin zu dem Berufswunsch, ich möchte auch gern wie du anderen zeigen, was sie tun sollen. Ne?
Ja, definitiv.
Okay. Du hast mir vorhin noch ein anderes Stichwort gegeben. Da würde ich auch gern nochmal rein. Du hast ja treffenderweise gesagt, und das finde ich an eurem Business auch wirklich gut. Ich will nicht sagen mutig, aber ich finde es wirklich gut, dass ihr eben sagt, wir wollen uns ja gar nicht erst mit Flyer Alarm und allen anderen Discountern in diesem Markt einen Wettbewerb bieten, sondern wir haben uns stark auf Qualität fokussiert. Wir haben uns stark auf Dinge fokussiert, die unsere Kunden tatsächlich nachfragen. In unserem Vorgespräch hattest du mir erzählt, dass eines eurer großen, ich sag's mal, USPs ja auch ist, dass ihr innerhalb von 24 Stunden in der Lage seid zu liefern.
Ja, genau. Manchmal auch darunter.
Also Leute, ihr müsst euch das merken. Wenn ihr irgendwelche Druckwaren habt, die innerhalb von 24 Stunden da sein wollt, sollen, dann müsst ihr hier
einfach anrufen.
Ja?
Genau.
Okay. Aber was mich natürlich jetzt nochmal beschäftigt hat, in dem, was du gesagt hast, ist, du sagtest, ihr habt, also außer Gelddrucken macht ihr alles.
Genau, richtig.
Das bedeutet, ihr habt an dieser Stelle ein so breites Produktuniversum, was ja auch gehandelt werden muss.
Genau, ja.
Wie lässt sich eigentlich so ein Bauchladen, wenn man das jetzt mal so nennen will, tatsächlich mit einem 30-Mann-Unternehmen so handhaben, dass ihr das im Griff behaltet? Habt ihr da irgendwelche speziellen Systeme gebaut? Habt ihr irgendwelche Strukturen geschaffen, die es euch möglich machen, praktisch auf jede mögliche Kundenanfrage außer die einer europäischen Zentralbank zu reagieren?
Das geht einfach tatsächlich bei uns über sehr kurze Wege. Wir haben hier für jede Abteilung so gesehen sowas wie einen Produktionsleiter. mit dem wir hier morgens Gespräche führen über die Terminplanung. Also jeden Morgen setzen wir uns hier an einen großen Tisch, sagen, die und die Termine stehen an, das ist unser Plan für heute, das müssen wir machen, das muss raus. Das ist unser Plan in der Produktion, was immer sehr, sehr gut klappt, weil wir einfach dadurch sehr kurze Wege haben. Natürlich, gerade wenn so ein 24-Stunden-Auftrag reinkommt, dann rennt man hier durch den Betrieb und sagt, hey, könnt ihr kurz und wie können wir das machen? Und versuchen da alles umzusetzen, dass das so funktioniert. Für die ganzen Angebote und all das ist tatsächlich einfach so, dass wir einfach immer gesprächsbereit sind und dass wir hier immer telefonieren können und E-Mails schreiben und da einfach kurzfristig drauf reagieren. Und das halten wir dann in einem Level, so dass wir alles abgearbeitet kriegen, schnell und kurzfristig umsetzen können.
Okay. Übrigens, für alle die, die wissen wollen, wie sich das in einem Unternehmen anhört, in dem produziert wird, ja, so. Haben wir auch die ein oder anderen Hintergrundgeräusche, die gehören natürlich ja. In diesem Podcast dazu. Ja,
genau, das ist kann so, ich leider gerade nicht vermeiden.
Denn, das ist einfach so, wenn du halt ein produzierendes Unternehmen hast und da gearbeitet wird und du nicht irgendwie so den dicken Lounge-Sessel hingestellt hast, indem du jetzt mal eben jede Woche ein Podcast-Interview gibst. Ja, also das ist aber absolut genau. In Ordnung. Ja, ich wollte es nur anmerken. Genau. Ja, wir genau. Reden hier mit produzierendem Gewerbe.
Genau, richtig. Das ist gerade ein eiliger Auftrag, der morgen früh um 7 Uhr abgeholt wird. Deswegen müssen hier mal eben die Auftragszettel ausgedruckt werden dafür.
Ja, also alles gut. Ich glaube, ich kann dich immer noch gut verstehen. Meine Hörer sind nämlich auch. Insofern gar kein Thema. Du hattest vorhin etwas angesprochen. Wenn du erlaubst, würde ich natürlich gern hier nochmal reinbohren. Du sagtest, die ersten Jahre nach der Übernahme der Geschäftsleitung waren durchaus auch nicht immer einfach. Kannst du mir mal so ein Beispiel nennen, wo ihr vielleicht eine besondere Herausforderung hattet, mit der ihr da umgehen musstet? Und was hat dazu geführt, dass ihr die gut gemanagt bekommen habt?
Also ich glaube, die große Herausforderung der letzten 3 Jahre, also wir haben zum 01.01.2020 diesen Betrieb übernommen. Damals war Corona in China. Habe ich noch nicht damit gerechnet unbedingt, dass es hierhin kommt. Aber das hat uns dann ja im März erreicht. Und das war natürlich, sage ich mal, die größte Herausforderung, die wir in letzter Zeit hatten. Oder es sind immer herausfordernde Zeiten. Es ist natürlich ein mehrfach Herausforderung dadurch geworden. Also es ist das Thema der Digitalisierung. Erstmal den Kunden überhaupt noch zu sagen, warum lohnt sich Print? Warum mache ich Print? Das fragen sich ja heute viele noch. Und wenn man dann sagt, ey, wenn ihr so eine coole Mappe überreicht, ne, wenn ihr ein Treffen habt, dann hat das einen ganz anderen Stellenwert, als wenn ihr da ein Blatt hinlegt und sagt, hier ist euer Angebot im QR-Code. Das ist halt so ein Punkt, erstmal die Menschen davon wieder zu überzeugen, dass das läuft. Dann im letzten Jahr, kann ich sagen, war unsere größte Herausforderung tatsächlich die Materialkrise. Also wir haben hier ja teilweise... Knapp, ne?
Dieser Papier war ja extrem knapp.
Papier war extrem knapp. Dann gab es, wir arbeiten ja auch im Etikettenbereich, da hat dann noch angefangen eine Papiermühle aus Finnland, die dieses Material, was immer unter dem Etikett ist, damit das Etikettenmaterial nicht klebt, so gesehen aufeinander, 12 Wochen zu bestreiken. Das war auch dann noch eine Herausforderung. Da sind wir tatsächlich durch all das sind wir immer durchgekommen, weil wir uns einfach Stück für Stück vorgearbeitet haben. Wir sind keine Menschen, die es negativ sehen, sondern wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Wir versuchen, beim Materialeinkauf war es hinterher so, dass ich sowas wie so ein Monatsabo mit unseren Lieferanten abgemacht habe und gesagt habe, hey, jeden Monat im Juni habe ich bestellt, für November bis Dezember will ich das, das und das haben. Natürlich erfordert das auch eine gewisse Planung, beziehungsweise momentan haben wir auch noch viel Material an Lager und ein gewisses Budget, was man dahinter setzen kann. Aber das hat uns in vielerlei Hinsicht in der Materialkrise den Popo so schön gerettet, sage ich mal, ne, dass wir trotzdem liefern konnten, da zuversichtlich zu bleiben und auch langfristig zu denken. Und genauso ist es unter Corona, haben wir uns jeden Tag vorgearbeitet, also Stück für Stück und sich nicht negativ beeinflussen zu lassen, sondern wirklich an das zu glauben, was man macht.
Okay. Ja, ich glaube, das ist natürlich auch etwas, was man, ne, das hast du von deinen Eltern mit in die Wiege gelegt bekommen, wenn du so willst, ne? Mhm. Also Lösungen zu denken und dann auch Lösungen herbeizuführen. Das ist ja, glaube ich, ein Skill, den jeder Unternehmer haben sollte. Sich nicht in ein Problemfeld zu beißen, sondern eben sehr schnell dafür zu sorgen, dass daraus auch wieder eine Lösung entsteht. Wobei, wenn du jetzt gerade sagtest, das finnische Unternehmen hat da 12 Wochen gestreikt, also denen scheint es dann schon echt ziemlich gut zu gehen, wenn man sich da 12 Wochen dem Arbeitskampf stellt. Hut ab.
Das es ging, glaube ich, hinterher um irgendwie 5% Lohnsteigerung. Und ich war schon so kurz davor zu sagen, Leute, bitte macht jetzt einfach. Es kann doch nicht an 5% scheitern. Und man muss sagen, diese finnische Papiermühle macht 80% des europäischen Marktes aus.
Oh.
Das, ja.
Naja, dann habt ihr ja definitiv, weil ihr nicht alleine, ne? Also.
Nein, wir waren definitiv nicht alleine.
Wir haben auch nicht mithelfen, ne?
Nein, genau.
Okay. Du hast ja vorhin auch nochmal angesprochen, ihr habt euch sehr früh für das Thema Digitaldruck entschieden. Ne? Ihr wart ja, glaube ich, eine der ersten in Deutschland überhaupt, die gesagt haben, wir stellen unseren gesamten Produktionsprozess auf Digitaldruck um.
Genau, richtig. Ja, den gesamten war es am Anfang nicht. Ne? Also man muss sich vorstellen, also wenn wir jetzt ein bisschen in das Jahr 2000 springen, damals hatten wir hier noch große Endlosdruckmaschinen. Endlosdruckmaschinen stellen diese Durchschreibsätze her. Die kennt bestimmt jeder noch irgendwoher, der, sage ich mal, über 25 ist, wo man halt auf das erste Blatt schreibt, das zweite und dritte Blatt ist die Kopie. Mhm. Gibt es ja heute nur noch sehr, sehr selten so. Damals hatten wir hier 3 große Maschinen davon stehen. Wir hatten 3 große Offset-Druckmaschinen hier stehen und waren dann in dem Bereich, dass wir gesagt haben, meine Eltern und meine Tante und Onkel damals gesagt haben, wir möchten gerne wir glauben an den Digitaldruck. Damals war das nur ein Schwarz-Weiß-Digitaldruck, der personalisieren konnte. Und wir sind damit in den Mailing-Bereich eingestiegen. Ganz klassisch. Also, dass wir variable Daten drucken können darauf. Das war so unser erster Step. Und das hat sich so nach und nach immer weiterentwickelt. Natürlich wurde die Technik auch unglaublich viel besser im Laufe der Zeit, muss man sagen. Und, ja, das ging dann so weit, dass wir dann den Etikettendruck auf digital umgestellt haben. Dann haben wir eine große Maschine 2017 aufgestellt, die HP Indigo 12.000, mit der wir dann bis zum Format 50x70 cm digital produzieren können. Und dann stand 2020 an, ob wir jetzt nochmal in eine Offset-Druckmaschine investieren oder an eine Digitaldruckmaschine. Und da war für uns der Weg zu kleinen Auflagen, kurzfristig liefern, einfach viel, viel größer gesehen, als dass es uns eine Offset-Druckmaschine bieten kann. Und dadurch kam dieser Bruch dann auch zustande, weil unser Marktpotenzial da einfach im Digitaldruck viel höher ist.
Okay, naja, ich sag mal, am Ende des Tages musst du ja immer entscheiden, ne? Was ist unter Produktivitätsgesichtspunkten das beste Investment und was vor allen Dingen dient eurer unternehmerischen Story. Und wenn ihr natürlich sagt, ihr wollt schnell liefern können, ihr wollt schnell umsetzen können, dann ist heute auf digitalem Wege natürlich viel, viel mehr möglich, als wenn du irgendwelche, naja, ich sag's mal, wie sagt man dazu, so Dinge erstmal einscannen musst, die du dann umsetzen kannst. Und die klassischen Druckmaschinen, so von ganz früher, die noch so Druckplatten hatten mit allem, was dazugehört.
Genau, richtig. Da muss man erstmal die Druckplatten belichten und all das. Und das hat man ja heute gar nicht mehr.
Nein, absolut.
Und dadurch haben wir eine enorme Flexibilität. Jeder Druckbogen kann bei uns anders aussehen. Wir haben das dann noch in Ergänzung mit einem Lasercutter. Da kann auch jeder Bogen eine andere Form haben und kann noch anders gestanzt sein. Ob es jetzt ein Sternchen, eine Muschel, ein Herz, keine Ahnung was ist. Es geht halt alles. Also wir haben hier schon ganz lustige Sachen jetzt gemacht und haben zum Beispiel zu Ostern eine Möhre als Papierverpackung hergestellt. Das ist eine ganz lustige Story. Oder wir haben kurz vor Ostern angefangen, 15.000 Ü-Ei-Verpackungen herzustellen für Mitarbeitergeschenke. Womit ich als Prototyp zu einem Kunden gegangen bin mit 2 Stück und der hat gesagt, ja, ich bestelle gleich 10.000. Da bin ich erstmal umgefallen und dann bin ich schnell nach Hause gefahren hier und habe gesagt, wir müssen jetzt 10.000 davon machen. 4 Wochen müssen die fertig sein. Das war auch auf jeden Fall aufregend.
ja, wahrscheinlich ein großes Hallo bei deinen Mitarbeitern, die dann gesagt haben, ja. Hey, ja, also wie aus einer, sagen wir es mal, wie aus einer Schnapsidee dann plötzlich ein guter Auftrag wird. Finde ich super. Ja. Das passt ja zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ihr seid auch ein Stück weit selbst innovativ in der Gestaltung eigener Produkte, die ihr dann nachher euren Kunden einfach mal zeigt, was man sonst noch so alles mit Druck machen kann. Das finde ich cool. Sehr, 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 sehr cool.
Ja, also wir sind halt immer eher für das Besondere. Wir haben letztes Jahr auch eine schöne Aktion mit einem Doppeldeckerbus umgesetzt. Da hat uns ein Kunde angerufen und hat gesagt, ich brauche einen Doppeldeckerbus. Da muss Weinflaschen und 6 Cakepops rein. Ach, und übrigens, nächste Woche Freitag muss das überall da sein. Ja, okay, gut. Dann haben wir von der Gestaltung bis hin zur Produktion, bis zur innovativen Verpackung und Versand halt alles übernommen und wir haben es pünktlich geschafft. Wir haben mittwochs ausgeliefert, sodass die Sachen freitags beim Kunden waren. Und das macht uns halt aus. Wir sind halt immer on the tour, also bei uns ist es halt wenn ich einen Anruf kriege und einer sagt, ich brauche was kurzfristig, dann flitze ich zu meinem Bruder und sage, ey, wir müssen uns jetzt mal kurz was überlegen, lass uns kurz zusammenstecken, die Köpfe, und dann geht's los.
Und das finde ich persönlich sensationell. Ich gebe dir mal ein absolutes Gegenbeispiel. Ja. Mhm. Ich lasse beispielsweise bei mir zu Hause gerade im privaten Bereich meine ganzen Außenanlagen neu machen. Mhm. Unter anderem will ich mir eine Rasenberegnungsanlage hinstellen. Mhm. Ich hatte eine Vereinbarung mit einem Unternehmen, die das auch ausgemessen haben und die dann zur Besichtigung kommen wollten, um dann die entsprechenden Spots zu setzen, wo die ganzen Regner hin sollen. Und 2 Tage vor dem Besichtigungstermin bekomme ich eine E-Mail von dem Unternehmer, und der schreibt mir, sehr geehrter Herr Lorenz, eigentlich wäre ich ja übermorgen bei Ihnen zur Besichtigung und zum Festlegen der ganzen Spots für die Beregneranlage. Leider sind wir unternehmerisch im Verzug mit anderen Projekten. Ich sage den Auftrag ab. Und habe ich dann so gedacht, Moment mal ganz kurz. Also wir haben einen Vertrag auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie leicht macht es sich jemand zu sagen, ja. Ich bediene dich jetzt nicht mehr und dann dem Kunden zu überlassen, wie er zu einer Lösung kommt. Und ich habe dem Unternehmer dann gesagt, mein Freund, so läuft es nicht. Also wenn ich mit jemandem einen Deal habe und ich könnte ihn nicht halten, dann lasse ich mir was einfallen, wie mein Kunde trotzdem zu seinem Ergebnis kommt.
Genau, also das passiert natürlich, dass es mal solche Phasen gibt, wo man viel zu tun hat. Ist ja auch auf der einen Seite natürlich gut, auf der anderen Seite natürlich immer für die Person, die dahinter steckt, schlecht. Und genau da, wir lassen halt niemanden im Regen stehen. Also es gibt ja auch so schön eingeführte Familienschichten, die meine Mutter hier immer angepriesen hat. Wir arbeiten hier halbtags von 7 bis 7, war immer der Plan. und auch mal länger, wenn es geht oder wenn es sein muss. Also wir möchten niemanden im Regen stehen lassen und wir lassen auch niemanden im Regen stehen. Das, was wir umsetzen können, tun wir. Und das ist auch immer unser Motto. Und selbst wenn man dann merkt, man kann ein Produkt wirklich gar nicht schaffen, dann sucht man eine Alternativlösung, sucht sich einen Kollegen, der einem hilft oder Sonstiges. Da sind wir halt hier von uns aus bemüht. Und würde es mir nicht anmaßen, tatsächlich so eine E-Mail zu schreiben, weil ich das sehr beschämend fände für mich.
Ja, das ist also, aber so gibt es halt 2 Seiten der Dienstleistungswahrnehmung, ne? Also wie lebe ich Dienstleistung? Und ich glaube, da gehört ihr schon sehr, sehr stark zu den Protagonisten, die das Thema Dienstleistung in Deutschland auch hochhalten, ne? Während es in vielen Branchen eben eher eine abnehmende Qualität in dem Bereich gibt. Jetzt würde ich mit dir gerne nochmal an das Thema rangehen, Mitarbeiter. Ihr seid ja ein 30-Mann starkes Team. Und ja. Du hast ja auch schon zu mir gesagt, es gibt viele Unternehmen, viele Mitarbeiter, die schon seit sehr, sehr langer Zeit im Unternehmen sind. Mhm. Merkt ihr irgendetwas von diesem Fachkräfteproblem, von dem momentan die ganze Welt spricht? Und zweitens natürlich auch, was tut ihr eigentlich als Unternehmen, dass Mitarbeiter über eine so lange Lebenszeit trotzdem bei euch im Unternehmen bleiben und sich da wohlfühlen?
Also ich glaube, es gibt 2 Situationen, die man bedenken muss. Die Mitarbeiter, die jetzt so lange bei uns sind, kommen noch aus einer anderen Generation, wo dieser Wechsel von Unternehmen gar nicht so üblich war. Das muss man natürlich dazu sagen. Wir haben hier aber jetzt auch schon Mitarbeiter, die sind hier hingekommen. Die haben gesagt, ich habe mich noch nie so wohl gefühlt wie hier in diesem Betrieb und ich mag es hier zu sein. Den Fachkräftemangel merken wir definitiv. Also wir haben lange Zeit einen Buchbinder gesucht. Wir hatten dann Glück, dass einer, den wir früher ausgebildet haben, zurückgekommen ist. Wir haben lange hier für unsere Grafik zum Beispiel gesucht und haben dann im Endeffekt fast ungelernte Leute eingestellt, wo ich aber gemerkt habe, die haben Spirit und die wollen und die können. Da versuchen wir halt andere Wege zu gehen und das anders umzusetzen. Wir versuchen aber hier auch wirklich ein familiäres Team zu sein. Wir haben eine schöne Küche geschaffen, in der sich jeder treffen kann. Manche werden es verfluchen, aber der klassische Obstkorb steht auch hier. Ja, also wir versuchen einfach auf Augenhöhe mit unseren Mitarbeitern zu agieren und wirklich auch von Anfang an per Du zu sein und zu sagen, hey, wir sind hier für alles offen, wenn ihr Änderungen habt, wenn ihr Situationen habt, wo man sagt, darüber müssen wir reden, einfach raus damit.
Also eine offene Kommunikation auf jeden Fall. Ja. Aber das ist ja wahrscheinlich am Ende des Tages nur die halbe Miete. Ne? Was macht es denn aus, wenn du gerade sagst, es gibt Mitarbeiter, die eben sagen, ich habe mich noch nie so wohl gefühlt. Der Obstkorb wird es nicht sein. Ne? Also das ist ein nettes Nice to have, aber wahrscheinlich macht es den Obstkorb, macht's der Obstkorb nicht fett.
Es ist nicht der Obstkorb, der es fett macht. Nee. Ich glaube, das Miteinander. Also ich glaube, dass es halt das Miteinander ist, dass man dass wir führen, aber jetzt nicht mit dem Reißhammer hier reinhauen, sondern wenn hier Fehler passieren, dann sprechen, dann sagen wir, hey, Fehler passieren ja auch mir, ne? Kann man nicht vermeiden. Wie können wir das verändern? Wie können wir es besser machen? Wo seht ihr Ansatzpunkte? Wo sehen wir Ansatzpunkte? Das ist ein großer Punkt, ich glaube, wo sich viele halt manchmal in anderen Unternehmen vielleicht auch nicht verstanden fühlen. Dass man einfach so aufgenommen wird und direkt eine Gemeinschaft ist, in der man arbeitet.
Okay. Jetzt seid ihr 50 Jahre am Markt. Ihr habt euch einen Namen gemacht. Ihr habt eine große Kundschaft. Ihr habt ein Riesenportfolio an Dienstleistungen. Wenn du jetzt mal drauf guckst, dann würde man ja unterstellen, dass es ein Unternehmen ist, was über Jahre entsprechend auch nicht nur innovativ gewesen ist, sondern auch gut gewachsen ist. Da stellt sich natürlich jetzt aus meiner Perspektive die logische Frage, wie habt ihr denn so dieses ganze Thema Finanzmanagement und ich sag's mal auch Unternehmensentwicklung, Investitionsfreude in eurem Unternehmen, ich sag's mal, aufgesetzt und aufgebaut?
Ja, und unser Investitionsgesetz, man gibt aus, was man hat.
Okay.
Das ist unser Investitionsgesetz, das hat unser Großvater schon aufgestellt. Das ist auch immer noch heute so. Man gibt nur aus, was man wirklich hat. Und wie soll ich das ausdrücken? Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Also generell ist das eine Sache des kurzen Weges, die mein Bruder und ich oder die familientechnisch abgearbeitet wird, wo man familientechnisch drüber guckt und damit umgeht. Wir haben auch keine Finanzplanung in dem Sinne, sondern es gibt Ideen, was man im Jahr machen kann und man schaut dann, wie es vorwärts geht. Also man kann sich das jetzt nicht so klassisch vorstellen, dass wir am Ende des Vorjahres einen Finanzplan haben, das und das werden wir nächstes Jahr machen, sondern wir sind da so ein bisschen, ja, eher, dass wir darüber sprechen und dann wirklich gucken zu dem Zeitpunkt, das funktioniert, läuft gerade am Markt, das machen wir gerade, das möchten wir umsetzen. Wir denken da ein bisschen kurzfristiger agieren, da eher so kurzfristig beziehungsweise mittelfristig.
Okay, und schon haben wir einen Anknüpfungspunkt für ein persönliches Gespräch, liebe Friederike. Ja, also erstmal vielen Dank, dass du da so offen drüber sprichst, weil das natürlich bei vielen Unternehmern so ist, die machen sich über Finanzen überhaupt keine Gedanken. Ja. Mhm. Die gucken, wie komme ich von einem Jahr zum nächsten, ne? Und dann kommt mal so Corona und dann haut das ins Kontor und dann muss man irgendwelche unternehmerischen Reserven mobilisieren, weil eben bestimmte Dinge teurer werden. Du hast es vorhin angesprochen, ne? Das Thema Preise beim Thema Papier. Das hat auch ein anderes Druckereiunternehmen gemerkt, mit dem ich da vor einigen Jahren schon zusammengearbeitet habe. Da muss man natürlich auch liquide sein. Da muss man natürlich auch Herr seiner Finanzen sein. Und deswegen finde ich euer persönliches, also In-House-Investitionsgesetz gar nicht mal schlecht. Na, das ist, finde ich gut. Ne? Sollte man privat übrigens auch berücksichtigen, liebe Hörer.
Definitiv. Ja?
Nur ausgeben, was du schon hast. Ja, alles andere ist eine Anleihe auf das Einkommen der Zukunft. Ja? Okay. Friederike, ich mache mit meinen Gästen immer so eine Shortcut-Runde. Ja. Das heißt also, ich stelle Fragen. Das sind 7 Stück. Und die würde ich dich jetzt bitten, einfach so schnell wie es geht zu beantworten, ohne wirklich groß drüber nachzudenken. Und die Frage ist natürlich, bist du ready?
Ich bin ready.
Du bist ready, finde ich super. Okay, also die erste Frage. Was ist deine größte Schwäche?
Ungeduld.
Okay, da bist du schon mal nicht alleine.
Nee,
zweite Frage.
Das stimmt.
Was würdest du definitiv nicht noch einmal machen?
Schwierige Frage. Würde ich tatsächlich, sehe ich noch nicht. Also jeder, das habe ich gestern noch für einen Spruch gelesen, Erfahrung ist auch das Schlechte, was man erlebt hat, trotzdem für sich zu nutzen. Und genauso sehe ich das. Also ich würde nicht sagen, dass ich hier irgendwas habe, was ich nicht nochmal durchleben wollen würde.
Also auch nicht die heiße Herdplatte. Okay, gut.
Nee.
Alles klar. Was würdest du als deine größte Fehlinvestition bezeichnen?
Schwierig. Also wir haben vor ein paar Jahren in ein Business-Post-Projekt, also ein Tagespost-Projekt investiert, was dann tatsächlich nicht so geklappt hat, wie es funktioniert hat. Das war meine Idee dahinter und das würde ich momentan als die größte Fehlinvestition sehen, die wir dahinter stehen.
Okay. Was ist das beste Buch, das du je gelesen hast?
Dass wir glauben, wer wir sind.
Okay, wer hat das geschrieben?
Nezebi Özdemir.
Okay, spannend. Schauen wir mal, dass wir das direkt in die Shownotes reinpacken.
Ja.
Was bedeutet für dich finanzielle Freiheit?
Finanzielle Freiheit für mich vor allen Dingen, meinen Kindern einen Wunsch zu erfüllen, wenn sie ihn haben.
Das ist mein hehres elterliches Ziel. Finde ich gut.
Mhm. Also nicht jeden Wunsch, aber natürlich, sage ich mal, wenn sie sich dass ich denen halt das zum Geburtstag oder so auch mal schenken kann oder auch mal, dass man Eis essen geht oder so, dass man da nicht lange drüber nachdenkt.
Okay, jetzt bist du gerade wieder sehr bescheiden geworden, aber so habe ich dich kennengelernt. Finde ich gut.
Ja.
Okay. Was ist dein unternehmerisches Ziel in 5 Jahren?
Diesen Betrieb hier weiter innovativ zu leiten und umzusetzen. Noch besser mich in diese Führungsrolle reinzuentwickeln, noch mehr Skills zu entwickeln, die mir dort weiterhelfen und vor allen Dingen mein Netzwerk weiter auszubauen, um unternehmerisch noch weiter tätig zu sein.
Okay, letzte Frage. Wer begeistert dich und weshalb?
Da gibt es viele Menschen, die mich begeistern, von denen ich lernen kann, von denen man lernt. Ich gucke mir mal sehr viele Dokus an, tatsächlich. Ich kann dir mehrere nennen. Also das unternehmerische Verhalten meiner Familie hat mich immer begeistert. Letztens habe ich die Doku The Last Dance von Michael Jordan geguckt, auch sehr, sehr spannend tatsächlich. Das hat mich auch super begeistert und super inspiriert, weil dieser Mann immer 150% gegeben hat und ich das genau nachvollziehen kann, dass er immer 150% gegeben hat.
Mhm.
Es gibt viele Menschen, die mich tatsächlich inspirieren, die ich ganz toll finde und ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit Menschen, weil mich Psychologie und all das dahinter auch so privat immer sehr interessiert.
Okay. Und schon sind wir durch die 7 Fragen.
Sehr gerne.
Ja, wir sind fast am Ende. Und jetzt nehme ich ja mal an, dass du, auch wenn du noch in jungen Jahren steckst, ja trotzdem auch schon spannende Unternehmerpersönlichkeiten so in deinem Umfeld kennengelernt hast. Auch Menschen, die dich vielleicht ein Stück weit begleitet haben oder die dich ja aufgrund ihrer eigenen Unternehmerstory fasziniert haben. Gibt es denn jemanden, wo du sagen würdest, dessen Geschichte sollten wir hier im Podcast auch mal erzählen?
Muss ich jetzt mal kurz überlegen, weil es gibt ganz viele Menschen, finde ich, die es verdient haben, dass sie ihre Geschichte erzählen. Ich war erst gestern auf einem Startup-Event. Da habe ich tatsächlich ein ganz junges Unternehmen kennengelernt. Gerade erst ein Startup, Karma heißen die. Und die kümmern sich mit der Schauspielerin Katrin Bückinger. Die kennt man aus ZDF und Notruf Hafenkante und so. Kümmern die sich darum, Bücher zu machen und Mitmachvorlesungen für taubstumme Kinder oder Kinder mit Behinderungen. Und das hat mich gestern schon sehr fasziniert, dass sich diese, das waren zwei Frauen, genau, Katrin und Maike, und die haben sich sehr dafür eingesetzt. Und ich finde, das sind wirklich Geschichten, die so aus dem Leben geschrieben werden. Die haben beide gesagt, vor einem Jahr hätten sie nicht geglaubt, dass sie heute hier stehen. Haben erst vor einem Monat ihren Betrieb oder ihr Unternehmen so gesehen gegründet und haben aber wirklich eine spannende Story dahinter zu erzählen.
Okay, super. Werde ich mir direkt mal anschauen und dann mal gucken, ob wir die beiden jungen Damen vielleicht hier in den Podcast holen können. Vielen Dank also für den Tipp an
sehr
dieser
gerne.
Stelle. Ja, und die letzte Frage, die ist vielleicht ein bisschen außergewöhnlich, aber nichtsdestotrotz hast du vielleicht auch eine Meinung dazu. Stell dir mal vor, dir würden alle Ressourcen zur Verfügung stehen, die es so gibt. Was für ein Projekt würdest du umsetzen, um die Welt damit ein bisschen besser zu machen?
Nachhaltiger zu agieren. Also vor allen Dingen Produkte nachhaltig günstiger anbieten zu können. Also das ist bei uns in der Branche halt ein großes Problem. Es gibt tolle nachhaltige Materialien, aber in dem Punkt, wo es um das Geld geht, fangen die Leute wieder an zu sagen, okay, nee, ich nehme doch das Normale. Und ich glaube, Nachhaltigkeit ist ein ganz großer Prozess, der hier weiter fortschreiten muss, der schon wunderbar im Kopf meines Kindes veranlagt ist, der mir letztens gesagt hat, Mama, warum müssen wir eigentlich immer Auto fahren? Es ist heute Tag fürs Fahrradfahren. Ich will die Umwelt nicht verschmutzen. Habe ich gedacht, gut, machen wir. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, an dem ich ansetzen würde, diese Welt nachhaltiger zu gestalten.
Okay. Ein tolles Schlusswort, wenn man so will. Dann bleibt es mir jetzt zunächst erstmal mal ganz herzlich Danke zu sagen, liebe Friederike, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier im Podcast mal über dein Business zu reden, über die Herausforderungen zu sprechen, die man auch in so einem Familienunternehmen hat. Weil ich glaube, das ist momentan eines der größten wirtschaftlichen Themen, die wir in Deutschland zu stemmen haben. Wir haben eine unglaublich große, nennen wir es mal Gruppe oder Community von Unternehmen, die in den nächsten Jahren eine Übergabe vorbereiten müssen. Und der Wunsch und der Wille der Kinder, diese Unternehmen dann in Familienhand zu übernehmen oder weiterzuführen, reduziert sich immer stärker. Ja, da geht es mehr um das Thema, sich selbst zu verwirklichen, den eigenen Lebensweg zu gehen. Nicht so viele Menschen sind dann auch, ich sag mal, so konsequent und natürlich auch mit dem Wunsch und Willen und der Leidenschaft dabei zu sagen, für mich stellt sich die Frage gar nicht. Ich übernehme das Unternehmen meiner Eltern. Und ich glaube, das ist natürlich mal wichtig, dass die Übernahme eines elterlichen Unternehmens nicht nur irgendwie eine moralische Pflicht sein könnte, sondern eben auch durchaus mit Spaß verbunden sein kann, wenn man richtig an das Thema rangeführt
wird. Genau, definitiv. Obwohl man auch sagen muss, dass es natürlich haben wir uns auch manchmal die Fragen gestellt und ich weiß auch von meinem Bruder zum Beispiel, der hätte sich am Anfang seiner Arbeitszeit niemals vorgestellt, hier diesen Betrieb zu übernehmen. Man wächst vielleicht auch manchmal mit der Zeit da rein. Man muss es manchmal erst ausprobieren und nicht von vorhinein sagen, möchte ich nicht, weil das macht meine Eltern oder meine Familie, sondern am Ende muss man sich klar machen, Nachfolge bedeutet auch, sich selbst zu verwirklichen. Vielleicht mit einem gewissen Background, der schon dahinter steht.
Absolut. Also insofern nochmal ganz herzlichen Dank an dich, Friederike. Und euch da draußen wünsche ich jetzt natürlich einen großartigen restlichen Tag. Freut euch auf die nächste Folge am kommenden Dienstag. Da hören wir uns wieder zu spannenden Themen rund um Finanzen und Business. Und bis es soweit ist, bleibt erfolgreich, bleibt gesund und alles Gute. Ciao, ciao.